Lesung.
Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute der Autor Sebastian Gartoff. Hallo Sebastian, stell dich doch einfach mal vor.
Hallo Emilia, vielen Dank. Mein Name ist Sebastian Gartoff, ich bin 38 Jahre alt. Ich arbeite hauptberuflich als Nachrichtenredakteur bei einem Medienstartup in Berlin und ich schreibe Bücher. Deswegen bin ich heute hier. Ich schreibe Bücher vor allem in den Bereichen Horror, Thriller, Dystopie. Und mein Debüt, Tote wird mir nicht los, ein Zombie-Roman, recht kurzweilig, auch mit ein bisschen Tiefgang, ist im Frühjahr bei Readers erschienen, ein kleiner Verlag aus dem Münsterland. Und dieses Buch habe ich heute mitgebracht und würde ich euch gerne vorstellen.
Sehr schön. Ich wollte gerade fragen, ob du uns heute was Gruseliges mitgebracht hast, aber ich hoffe mal nicht. Vielleicht magst du ja schon was von deinem Buch so ein bisschen erzählen.
Ja, also im letzten halben Jahr sind schon einige Rezensionen erschienen zu dem Buch, vor allem natürlich auf Instagram. Und was immer gesagt wurde, oder was immer eine Rolle gespielt hat, war das Wort kurzweilig. Also das Tote wird mir nicht los ist ein knappes Buch mit 140 Seiten. Es geht um Zombies, aber eher mit einem zwinkernden Auge. Also muss ich nicht wirklich gruseln. Man kann mit dem Buch sehr viel Spaß haben, sich wirklich einen gemütlichen Nachmittag machen. Der November steht vor der Tür. Man muss öfters zu Hause bleiben. Und ich glaube, da ist das Buch wirklich sehr passend. Und warum geht es? Es geht um eine Frau, Annabelle, und sie kommt in ein Waldstück zu sich. Und sie wundert sich vor allem über eines, sie ist tot. Kein Puls, kein Herzschlag, sie ist tot. Und natürlich möchte sie herausfinden, was es mit ihrem Ableben auf sich hat. Ja, und wie das mit Zombies so ist, indem sie auf andere Menschen trifft, vermehren sich die Zombies und sorgen natürlich in der Kleinstadt, wo das Buch spielt, für ziemliches Chaos. Und von den Zombies ja, betroffen sind einige ja, skurrile Personen in dieser Kleinstadt und die tragen alle ihre eigenen Probleme mit sich rum. Ja, sie sind mit ihrem Leben unzufrieden. Sie wissen nicht richtig, wo sie hingehören. Das sind so die tieferen Fragen, die ich in dem Buch auch anschneide.
Also es wird jetzt nicht gruselig, oder?
Es wird eher witzig. Also man muss da wirklich keine Angst haben. Es ist auch wirklich mit einem zwinkernden Auge. Es gibt natürlich ein paar Zombie-Szenen, aber wirklich kein Splatter. Also ich glaube, man wird auch das Schmunzeln beim Vorlesen durchhören durch die Aufnahme.
Okay, na dann bin ich ja mal gespannt. Magst du gleich mal anfangen?
Ich mag gerne anfangen. Und zwar möchte ich mit der Person Lorenz Hartmann beginnen. Lorenz ist ein Lokaljournalist und er glaubt aber, er ist immer noch im falschen Film. Also er denkt, er gehört eigentlich in eine größere Stadt, in eine Hauptstadt, zu einer großen Zeitung. Aber er ist leider in der Provinz stecken geblieben. Und wir begleiten ihn jetzt über ein paar Seiten. Manchmal fühlt Lorenz Hartmann in sich noch immer das jugendliche Gefühl von Unsterblichkeit. Vor allem, wenn es andere trifft. Er rauscht über die Bundesstraße, die sich kilometerweit durch ein Niemandsland zieht, in dem sich nichts bewegt. Außer die Windkraftanlagen auf den unendlichen, arschlochbraunen Feldern. Manchmal ist es einfach Pech, zu sterben, den Verstand zu verlieren oder in dieser Einöde zu stranden. Der Jahrhundertsommer liegt in seinen letzten Zügen. Wake me up when September ends, dröhnt es aus den Lautsprechern seines Skoda, Baujahr 1999. Lorenz brüllt den Refrain mit und tritt das Gaspedal durch. Die Kreuze am Streckenrand fliegen an ihm vorbei. Dorf, Feld, Dorf, Feld. Und dazwischen vielleicht noch eine Schweinemastanlage. So hat er sich das nicht vorgestellt. Frankfurt, München, Berlin. Daran hatte Lorenz Hartmann gedacht, geglaubt, auch etwas darauf spekuliert. Jedoch in Frankfurt, München oder Berlin blieb er eine Akte auf dem Bewerbungsstapel. Nächste Station, Papierkorb. Die Familie ist noch nicht informiert. Wenn davon etwas rauskommt, ist was los. Hat ihn der Polizeisprecher am Telefon angezischt. Lorenz hatte eine knappe Online-Meldung abgesetzt und war losgefahren. Es war nicht seine Schuld, dass sich ein Streifenpolizist verplappert hatte. Das Leben auf dem Land mag so langsam vor sich gehen wie Schneckenschleim. Aber wenn mal etwas passiert, breitet sich die Meldung wie ein Lauffeuer aus. Lorenz bremst auf 50 km/h runter, als er das Ortseingangsschild passiert. Er muss nicht lange suchen. Das Dorf besteht nur aus einer Hauptstraße, von der ein Netz von schmutzigen Gassen wie Krampfadern abzweigt. Polizeiwagen stehen kreuz und quer vor einem grauen Familienhaus, von dem der Putz auf den ausgetrockneten Boden bröckelt. Lorenz lässt seinen Wagen am Straßenrand stehen, schiebt sein Presseschild auf das Armaturenbrett und macht sich auf eine kühle Begrüßung gefasst. Als Polizeisprecher Kurt Safranski ihn sieht, geht in dessen Gesicht eine Veränderung vor sich. Hatte Lorenz zunächst den Eindruck, der Beamte schaue mitgenommen aus, regelrecht erschüttert, schlägt ihm nun unverhohlene Verachtung entgegen. Der Mund unter dem akkurat gestutzten Schnurzbart verengt sich zusammen mit seinen Augen zu einem schmalen Schlitz. Sie legen es so ganz schön drauf an, zischt ihm Safranski entgegen. In der Zeit, seit Lorenz bei der Lokalzeitung arbeitet, hat er es geschafft, sich bereits mit einem halben Dutzend Personen anzulegen. Mit Safranski kam er bislang gut klar. Das will er in diesem Moment nicht unnötigerweise aufs Spiel setzen. Die Erwiderung liegt ihm zwar auf der Zunge, aber er weiß auch, wenn es besser ist, etwas herunterzuschlucken. Ist denn schon klar, was passiert ist? Fragt er stattdessen in einem neutralen Tonfall. Safranski lässt seinen Blick eine Weile auf Lorenz ruhen, um ihn spüren zu lassen, wie wenig er von ihm hält. Wir gehen von einer Kohlenmonoxidvergiftung aus, spuckt er ihm schließlich entgegen und wendet sich wieder dem Haus zu. Wie viele? Will Lorenz wissen. 4. Vater, 3 Jungs, 10, 14 und 16 Jahre alt. Das Haus gehört der Gemeinde. Kein Hinweis auf ein Gewaltverbrechen. Als hätten sie sich hingelegt und wären nicht wieder aufgewacht. Und die Mutter? Lebt von der Familie getrennt. Wir haben sie mittlerweile informiert. Sie wird jetzt seelsorgerisch betreut. War es das jetzt? Ja. Danke für die Information. Safranski verzichtet auf eine Erwiderung und lässt Lorenz stehen. Der trottet zurück zu seinem Wagen. Termin? Zigarette. So sind seine Regeln. Lorenz zieht den Rauch ein und behält vom Wagen aus die Szene im Blick, sucht nach den visuellen Eindrücken, die seinem Artikel später das Lebendige verleihen sollten. Auch wenn er von nichts anderem handeln wird als im Tod. Lorenz mustert die Polizisten, die mit den Passanten reden. Er fixiert die Dorfbewohner, die herangekommen sind, zu schauen, zu fragen, zu kommentieren. Der Rauch verteilt sich im Wagen. Im Kopf formuliert er seinen Artikel vor. Dann setzt er zum Auspacken an. Sein Blick bleibt für einen Moment am Rückspiegel hängen. Wenn ich dieser mächtige Zinken wäre, könnte man ihn fast als attraktiv bezeichnen. Wie in seiner Jugendzeit trägt er die Haare wieder länger. Die widerspenstige Haarsträhne, die ihm immer wieder ins Gesicht baumelt, gibt seinem Aussehen fast etwas Verwegenes. Er weiß selbst nicht, in welcher Art von Midlife-Crisis er sich gerade befindet. Doch je näher sein 30. Geburtstag rückt, desto häufiger schwirren seine Gedanken in die Vergangenheit. In die Zeit der Band, der Welteroberungspläne, der Unsterblichkeit. Irgendwann aber ist irgendwas gehörig schiefgelaufen. Statt den Hauptstädten dieses Landes seinen Stempel aufzudrücken, guckt er nun über die Dörfer, hört in den Hinterzimmern heruntergekommener Gaststätten, Gemeinderäten zu, wie sie ihren Hass aufeinander zelebrieren, fährt zu Jubiläen in Altenheime und zu Vereinen, für die ein Artikel in der Zeitung gleichbedeutend ist mit Ruhm und Ehre, die alle Zeiten überdauern. Lorenz dreht das Zündschloss, startet den Wagen und kriecht dem Ortsausgang entgegen. Zurück auf der Bundesstraße zieht er das Tempo an. Die Strecke zieht sich wellend für mich durch die Ebene. Lorenz drückt das Gaspedal durch. Es gibt immer wieder Leute, die es darauf anlegen und verlieren und die alsbald ebenso schnell in Vergessenheit geraten, wie sie einst auf diese Welt gekommen waren. Geboren in diesem immer gleichen Landstrich, der alles über sich ergehen lässt, dem jedes Leben und jedes Schicksal gleichgültig und dem es herzlich egal ist, wer auf ihm lebt oder stirbt. Kaum eine halbe Stunde später packt Lorenz sein Auto nahe des Einkaufsmarktes im Zentrum der Kleinstadt. Der nächste Termin wartet schon. So sind seine Tage. Sie lassen ihm immerhin nicht zu viel Zeit, um darüber nachzudenken, was in seiner Karriere schiefgelaufen ist. Wenn man das, womit er Tag für Tag die Zeitungsseiten füllt, überhaupt Karriere nennen kann. Eher Wald- und Wiesenberichterstattung. Vom Parkplatz aus schleicht er über den Boulevard in Richtung Marktplatz. Um diesen Ortskern herum spreizen die Straßen ab, verdichten sich zu einem Netz aus Gassen, die schließlich in freies Feld münden. Im Internet verkauft sich der Ort als malerisch. Für Lorenz ist es ein Gemälde der puren Langeweile und Tristesse. Eine Komposition aus Grautönen. Die mit Betonplatten gepflasterte Fußgängerstraße modert seit Jahren unverändert vor sich hin. Sie ist wie ein Geschwür in dieser Stadt, die in den vergangenen 2 Jahrzehnten viele Schönheitskorrekturen über sich hat ergehen lassen. Sie hat ihre Stirn glätten und die Lippen aufspritzen, ebenso die Ohren anlegen und die Nase richten lassen. Doch so notwendig jeder einzelne Eingriff war, so misslungen ist das Gesamtbild. Auf dem Weg zum Marktplatz wird er wieder einmal an die Hässlichkeit dieses totoperierten Gesichts erinnert. Am Marktplatz sind die Leute schon in Stimmung. Schlagermusik dröhnt aus den Boxen. Es wird geschunkelt. Lorenz holt Kamera und Notizbuch aus der Tasche und schiebt sich nach vorn zur Bühne. Für das Zeitungsfoto braucht er freie Sicht auf den Hauptredner. Und der lässt nicht lange auf sich warten. Der Bürgermeister tritt aus der Tür des Rathauses. Nein, er stolziert und schreitet die wenigen Meter zur Bühne. Viktor Ballas ist körperlich und politisch ein Schwergewicht. Er führt nicht nur die Stadt, er ist die Stadt. Und das seit nunmehr 24 Jahren. Als er zum ersten Mal gewählt wurde, wog er 70 Kilo weniger und war ein strammer Linksliberaler. Mittlerweile ist politisch rechts von ihm nicht mehr viel Platz. Mit jedem weiteren Amtsjahr wandelte er sich zur Spinne, die ihr Netz über die Stadt flocht. Er findet immer einen Weg, öffentliche Ausschreibungen in die richtigen Hände zu leiten. Jeder weiß das. Jeder weiß auch, wer gut mit ihm steht, zu dem ist auch das Leben gut. Für seine Körpermaße erstaunlich flink erklimmt er die Bühne, geht zum Rednerpult. Applaus brandet auf, einige skandieren: Victor, Victor! Mit einer Geste seiner mächtigen Pranken bedeutet er ihnen zu schweigen. Und dann legt er los, startet im ersten Gang und zieht bald das Tempo an. Mit jedem Satz läuft sein Motor heißer und heißer. Er spricht von der Entwicklung der Stadt während seiner Amtszeit, von den Unternehmen, die sich angesiedelt haben, von den geschaffenen Arbeitsplätzen und den Steuern, die wiederum in die Stadt und deren Verschönerungen fließen. Und dann holt er den Honigtopf raus und schmiert die Mäuler der Masse. Spricht von der wichtigen Arbeit der Vereine, von den ehrenamtlichen Stützen der Gesellschaft, von Frauen, Kindern und Senioren, von der Hilfe für den kleinen Mann, beschwört den Zusammenhalt der Gemeinschaft. Und da er nun gerade Fahrt aufgenommen hat und weiß, wer da vor ihm steht und was sie hören wollen, biegt er scharf rechts ab, fordert Integration, Anpassung, Gesetzestreue, sonst, ja, sonst. Es ist Spätsommer. Wahlkampfzeit. Ballas reitet die Menge zu. Die Menge johlt und klatscht und applaudiert und jubelt ihrem Victor zu. Lorenz klatscht nicht. Kann er auch nicht mit seinem Schreibblock in der Hand und der Kamera, die ihm von der Schulter baumelt. Lorenz schwitzt nur. Als Ballas ihn in der Menge erblickt, steigt die Temperatur im Kessel weiter. Und auch wenn die Presse, er spuckt das Wort regelrecht aus, das anders sieht, liebe Freundinnen und Freunde, wir arbeiten ehrlich und für die Menschen, für unsere Gemeinde, für unsere Region, für unsere Heimat. Applaus, Victor, Victor-Rufe. Lorenz hat die Blicke schon vorher gespürt, hat gesehen, wie sie ihn abschätzig musterten, als er begonnen hat, Notizen zu Ballas Rede zu machen. Er hat sie ignoriert, als sie zu ihm raunten. Er schreibe sowieso, was er wolle. Und nun kommt der erste Stoß gegen die Schulter. Der Notizblock rutscht ihm aus den Händen. Ein Fuß aus der Menge, der danach tritt, als er sich danach bücken will. Ein Rempler, der Lorenz aus dem Gleichgewicht bringt und ihn zu Boden befördert. Als er sich aufrappeln will, trifft ihn etwas Hartes am Kopf. Er sackt zusammen, schlägt mit dem Hinterkopf hart auf den Boden auf. In seinem Mund schmeckt er Blut. Wie durch einen Schleier hört er den Applaus, die Rufe: Victor, Victor! Die Musik dröhnt. Lorenz spürt den Beat der Boxen auf dem Asphalt. Über sich nimmt er verschwommene Gesichter wahr, verschwitzte Fratzen, die ihn hämisch anstarren. Pass nur auf, du, du bist keiner von uns, glaubt er, sie zischen zu hören. Bevor ihm vollends die Lichter ausgehen, sieht er nur noch eine Schuhspitze, die direkt auf sein Gesicht zurast. Lorenz Hartmann kann mit diesem Ort nichts anfangen. Es ist ein Zwischenort, nicht richtig Land, nicht richtig Stadt, mit einer Einwohnerschaft, die sich auf Ortsteile zerstreut, von denen manche sich 20 Kilometer von der Kernstadt entfernt befinden, versteckt hinter Büschen und Bergen. Viel mehr noch aber hasst er diesen Geruch im Treppenhaus seiner Lokalredaktion. Diese vulgäre Mischung aus PVC und billigen Reinigungsmitteln, als hätte man versucht, alle Gerüche mit der Chemiekeule zu eliminieren. Wenn er die Treppe nach oben steigt, quietschen die Sohlen auf dem Belag. Genauso wie sein Kopf. Zumindest fühlt er sich so an, als würden die tektonischen Platten darin gerade einen neuen Kontinent formen. Er geht geradewegs den Flur entlang ins Empfangszimmer. Roberta Geranova, die Sekretärin, schaut kurz zu ihm auf, reißt den Mund auf, doch Lorenz winkt nur ab. Halb so wild, beruhigt er sie. Sie rollt die Augen und deutet mit dem Kopf nebenan ins Chefzimmer. Dann hackt sie wieder auf die Tastatur ein. Lorenz' Blick bleibt noch einen Moment auf ihren von Tätowierungen übersäten nackten Armen hängen, schweift von dort zu ihrem Dekolleté, aus dem die Umrisse zweier Totenköpfe hervorlugen. Als er sich von ihnen löst, blickt die Sekretärin ihn lächelnd an. Dann hört er, wie er durch die offene Tür gerufen wird. Ich erkläre es euch später, kommt er den Nachfragen zu seinem ramponierten Äußeren zuvor. Die Redakteure haben in einem Halbkreis am Konferenztisch Platz genommen, der die Mitte des Raumes vollkommen ausfüllt. Eine Landkarte des Kreises zieht sich beinahe über die gesamte Längsseite des Zimmers. Lorenz sieht viel Grün, viel Brachfläche, auf die einige versprengte Orte wie Tupfer gemalt sind. Dorf, Feld, Dorf, Feld. Von den beiden Fenstern des Büros geht der Blick direkt auf den tristen Boulevard, auf dem nur an Markttagen Bewegung herrscht und der ab Mittag tot und still daliegt, wenn sich die Bewohner des Ortes wieder in ihr Privatleben verkriechen. Was ihn aber viel mehr stört als dieser Anblick, ist die Kälte, die in diesem Raum herrscht. Sie scheint geradewegs von der Chefin auszuströmen. Sie sieht müde und ausgezehrt aus. Unter ihrem Oberteil zeichnen sich ihre Schlüsselbeine ab. Die Haare bleich, die Haut blass wie Pergament, die Kleider farblos, eine Frau ohne wirkliches Geschlecht und Alter. Als würde sie von allem etwas zu wenig bekommen. Essen, Schlaf, Sex. Mag draußen auch Gluthitze herrschen. In diesem Zimmer fühlt sich Lorenz wie in einer kleinen Eiszeit gefangen. Auch die Redakteure wirken auf ihn wie schockgefroren. Und dazu noch sein Schädel, der wieder anfängt, erbarmungslos zu pochen. Er spürt, dass er einen wesentlichen Teil der Redaktionssitzung verpasst hat. Lorenz versteht die Situation erst, als die Chefin es schließlich ausspricht. Und deshalb wird ab sofort Christian die Redaktion leiten. Die Worte klingen in Lorenz' Ohren, als wären sie in Eis gekratzt. Bitte was? Entfährt es ihm? Alle Blicke richten sich auf ihn. Besonders der von Christian Schirmer. Es ist ein Blick, in dem jede Menge giftgetränkter Pfeile stecken. Wenn es im Leben so etwas wie einen Intimfeind gibt, so hat ihn Lorenz in Schirmer gefunden. Schon in seinen ersten Arbeitstagen hat er verstanden, dass er hier der Platzhirsch ist, dem es überhaupt nicht schmeckt, wenn jemand in seinem Territorium die Duftnoten setzt. Seitdem hat sich Lorenz nach Kräften bemüht, ihm so oft wie möglich ans Bein zu pinkeln. Sicher genug fühlt er sich. Wenn die anderen gegen Mittag ins Büro kommen, liegen seine Texte bereits druckfertig vor. Am Ende des Monats summieren sie sich auf 40 oder 50. Es gibt Tage, an denen unter jedem Artikel auf ihren 4 Lokalseiten sein Name oder Kürze steht. Nein. Schirmer konnte ihm gar nichts. Außer ihm die Laune verderben. Am meisten aber hasst er Schirmers Tick, mit den Fingern schnippen zu müssen. Wenn er durch die Redaktion stolziert, wenn er von einem Termin kommt, wenn er einen seiner Monologe einleitet, immer hört Lorenz dieses, als wolle Schirmer mit seinen Fingern den Titelsong der Addams Family intonieren. Kein Geräusch in diesem Mikrokosmos ruft derart Mordgelüste in ihm hervor. Daher weiß er, was jetzt kommt. Dann sollte jemand unserem Unwissenden einmal aufklären, sagt Schirmer mit dem maximalen Maß an Hochmut, das er aufbringen kann. Und dann erzählt er, was Sache ist. An dieser Stelle lassen wir Lorenz zurück. Er wird uns im Buch noch an mehreren Stellen begegnen, bis hin zum Ende. Und man muss natürlich sagen, Lorenz ist natürlich von meiner eigenen Zeit inspiriert. Ich war über 3-4 Jahre Lokaljournalist bei der Thüringer Allgemeinen. Und wer aus der Gegend kommt, der kann in dem Buch die Städte Atern und Sondershausen wiedererkennen. Also das war mein Alltag, in dem ich mich damals bewegt habe mit den Terminen, die ich auch hier eben beschrieben habe. Das ist also nicht nur ausgedacht, das passiert auf meinen eigenen Erlebnissen. Und natürlich wie Lorenz im Buch hatte ich damals auch so eine Phase, wo ich dachte, okay, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Eigentlich gehörst du ja wirklich nach Berlin oder Hamburg oder München, aber manchmal hat das Leben eben andere Pläne und man muss dann sehen, wie man zurechtkommt damit. Nun, ich hatte am Anfang erwähnt, dass eine Frau zu sich kommt und ihre Lebensfunktionen vermisst. Und über diese Frau, Annabel Ballas, möchte ich gerne im zweiten Leseteil etwas erzählen, denn das, was mit ihr passiert oder passiert ist, bildet natürlich die Basis für alle Entwicklungen und für alle Geschehnisse, die in dem Buch später vorkommen. Also im zweiten Teil begleiten wir jetzt Annabel auf ihrem Weg. Also ich spreche jetzt keine Triggerwarnung aus. Jetzt wird es ein bisschen blutiger, aber ich glaube, man wird das Lächeln durchhören können. Also muss jetzt keiner ausschalten.
Ja, das war ja sehr interessant. Und ich muss sagen, es war auch nicht gruselig. Da waren einige Stellen, die lustig waren. Du hast jetzt das nicht gehört, wie ich gelacht habe, aber es war, schon am Anfang ging es los. Du kannst dir bestimmt denken.
Ja, also ich glaube, ich habe eine Testlesung gemacht mit meinen Kollegen. Die haben auch an richtigen Stellen gelacht. Also es ist schon, man sieht, es ist kein Splatter, es ist nicht eklig. Man muss es schon mit einem zwinkernden Auge sehen. Es ist ein unterhaltsames, kurzweiliges Stück. Genau, also ich glaube, eine Triggerwarnung ist nicht notwendig, auch wenn es teilweise ein bisschen blutig jetzt auch noch wird im weiteren Verlauf. Aber ist eher zum Lachen.
Ja. Magst du deine Figuren mal vorstellen?
Gerne. Also wie ich eben beschrieben habe, ist Lorenz Hartmann eine der Hauptfiguren. Er ist Lokaljournalist mit dem Glauben, er ist da im falschen Film, er gehört eigentlich in eine Hauptstadtredaktion und muss stattdessen hier Wald- und Wiesenberichterstattung betreiben. Und wie es in Lokalredaktionen so ist, da sind auch noch andere Personen. Dort gibt es die Sekretärin Roberta Geranova, die Lorenz auch in gewissen Dingen zugetan ist. Es gibt Christian Schirmer, seine Nemesis. Auch das ist nicht vollkommen ausgedacht, aber natürlich hat auch Lorenz in der Redaktion Verbündete. Dazu gehört Michelle, die zu seinen engsten Kontakten gehört, rein platonisch. Genau. Wir haben auch auf dem Marktplatz, haben wir Viktor Ballas schon kennengelernt. Der Name ist nicht ganz zufällig. Ich habe also bevor ich Lokaljournalist war, habe ich meine ersten journalistischen Erfahrungen bei einer deutschen Zeitung in Budapest gesammelt. Ich kam damals, weil Budapest war immer meine Traumstadt. Also seit wir unsere Abi-Abschlussfahrt dorthin gemacht haben, gab es für mich keine andere Stadt. Da wollte ich immer hin. Und nach meinem Bachelor in Geschichte, also Geschichte habe ich studiert, hat mich nichts mehr aufgehalten, bin dahin. 2006 war das. Und aus den 3 geplanten Monaten sind letztlich 4 Jahre geworden. Also quasi bis zum Wahlsieg von Viktor Orban, dass ich dann gegangen bin, hatte jetzt damit nichts zu tun. Ne? Nach 4 Jahren hat es auch wirklich mal gereicht. Aber natürlich habe ich auch in den letzten 12 Jahren war ich immer ein, zwei Mal pro Jahr dort. Ich bin da eng an den Entwicklungen, habe die Entwicklung eng im Blick. Und deswegen ist natürlich der Viktor Ballas ist natürlich so eine Viktor Orban-Figur. Die Kleinstadt ist so eine autoritär regierte Kleinstadt, wo alle mit allen zusammenhängen. Und er, Viktor Ballas, ist quasi der, der alle Fäden zieht und der auch für gewisse Abhängigkeiten sorgt. Ich will mich jetzt nicht alle Figuren vorstellen, nicht, dass es vom reinen Erzählen zu verwirrend wirkt, aber es gibt noch einen Gastronomen, Hackepeter, der einst beim Unfall seine Hand verloren hat und hat seine Hand durch eine, so ein Hackebeil-Prothese ersetzt. Diese Idee habe ich übrigens durch die Bild-Zeitung bekommen. Da gab es tatsächlich mal einen kleinen Artikel, bei dem ein Wirt durch einen Unfall seine Hand verloren hat und hat dann so ein Hackebeil dran gemacht. Also diese Figur kommt im Buch noch vor. Es kommt noch ein Rathausmitarbeiter vor, der im Keller des Rathauses so langsam seiner Tätigkeit nachgeht, aber sich dadurch auch so nach und nach von seinem Verstand verabschiedet. Und es gibt auch noch die Besitzerin eines Eine-Welt-Ladens, die auch unerwarteter Dinge in diese Geschichte reingerät. Also eine Handvoll skurriler Personen, die alle miteinander in gewisser Weise verbunden sind, was sich dann auch im Ende, also die Fäden laufen am Ende wieder zusammen. Ja.
Gibt es einen bestimmten Ort, wo dein Buch spielt?
Die Kleinstadt ist eine namenlose Kleinstadt, also sie hat keinen Namen. Geistiges Vorbild sind die Städte Atern und Sondershausen. Das sind zwei Kleinstädte in Nordthüringen, also woher ich stamme und wo ich damals als Lokaljournalist gearbeitet habe. Sondershausen, muss ich sagen, ist die schöne von beiden, also mit Schloss, das war früher Fürstensitz. Atern war eher so Bergbau. Ist es nicht gerade die Superschönheit? Die Atener mögen es mir verzeihen.
Ich denke schon, aber eine Stadt muss ja jetzt auch keine große Schönheit sein, ne?
Sie hat einen gewissen Charme, kann man ihr zugestehen, aber man muss sich, der Ruhrgebiet ist ja auch auf seine Art schön.
Genau.
Habe ich gehört.
Ja, das denke ich auch. Jede Stadt hat irgendetwas, was schön ist, ne? Ja, magst du gleich mal weiterlesen? Also ich bin jetzt auch gespannt, an welchen Stellen du jetzt wieder fortsetzt. Und auf die lustigen Stellen freue ich mich natürlich auch sehr.
Genau, also wir haben Lorenz jetzt mal verlassen und wir lernen jetzt die Frau kennen, die im Wald zu sich kommt und begleiten sie ein Stück weit auf ihrem Weg. Die Krähe lässt sich zu Füßen der Frau nieder. In kleinen Sprüngen hüpft sie näher an den reglosen Körper heran. Sonnenstrahlen brechen durch die Baumkronen, zwischen den Wipfeln flattern einige Artgenossen umher. Die Instinkte des Vogels mahnen zur Vorsicht. Die Frau aber bleibt stumm. Sie liegt auf dem Waldboden, die Gliedmaßen von sich gestreckt, das Gesicht kalt und ausdruckslos. Der Vogel blickt sich um, als wolle er bei dem, was nun folgt, allein sein, ungestört und unbeobachtet. Dann haut er seinen Schnabel in das Fleisch. Er hat keine Vorstellung von dem Wolkenschleier, der sich hinter den Augen dieser Frau ausgebreitet hat. Jeder Schnabelhieb verursacht einen Blitz, der durch die Wolkendecke im Kopf der Frau zuckt und den Himmel für Millisekunden mit den grellsten Lichtern auspinselt. Zwischen den Blitzen tauchen Schemen auf, Arme, die durch die Luft fuchteln, Gesichter, die in Schatten getaucht sind, Geschrei, das sich in den Baumkronen verfängt, ein Sturz, Stille. Die Krähe hackt weiter, schabt und knabbert an der Hand der Frau herum. Plötzlich das Knacken von Knochen, als wäre ein Spaziergänger unachtsam auf ein morsches Stück Holz getreten. Die Finger der Frau schließen sich um den Vogelkörper und pressen das Leben aus ihm heraus. Seine Gedärme laufen als zähflüssiger Saft durch die Faust hindurch. Wie von einem elektrischen Schlag getroffen, zucken die Finger noch einmal zusammen. Noch einmal knackt es. Und mit einem Ruck schlägt die Frau die Augen auf. Noch immer liegt sie auf dem Rücken und blinzelt in die Baumkronen. Die Sonnenstrahlen schlagen wie Blitze in ihre Iris. Es dauert Minuten, bis sie sich an die zuckenden Lichter zwischen den Zweigen und Ästen gewöhnt hat. Sie spürt das Moos weich und feucht unter ihrem Kopf. Sie fühlt sich benommen, bewegt vorsichtig den Kopf zu beiden Seiten. Ihr Nacken knirscht. Ungelenkt kullert sie sich auf die Seite, versucht sich hochzustemmen, doch ihre Arme fühlen sich taub und kalt an. Noch in der halben Bewegung geben sie nach. Mit dem Gesicht voran klatscht sie ins Moos. Schwerfällig versucht sie, sich aufzurappeln und kommt sich dabei vor wie ein Baby, das es lernen muss, den Kopf zu heben. Vom Krabbeln und Stehen mal ganz abgesehen. Sie platziert ihre Hände beiderseits des Körpers, versucht mit aller Kraft, sich abzudrücken und schafft es doch nur wenige Zentimeter über den Boden. Das immerhin hat gereicht, um es zu sehen. Das Blut zwischen ihren Händen. Das Fell und die Knochen. Aus einem ersten Impuls heraus will sie aufschreien, doch heraus kommt nur ein erbärmliches Quieken. Verwirrt blickt sie an sich herab. Ihre Arme sind taub, hängen am Rumpf wie ein Fremdkörper, drangepappt wie ein Stück Knete. Erst nach Minuten setzt ein Kribbeln ein. Sie spürt, wie sie wieder Herrin über ihre Gliedmaßen wird. Nach einem kurzen Zögern wagt sie noch einmal den Versuch. Kullert sich zur anderen Seite zurück, versucht, die Hand aufzusetzen. Diesmal gibt sie ihr Halt. Diesmal immerhin schafft sie es in die Sitzposition. Umständlich robbt sie nur nach hinten, bis sie mit dem Rücken an einen Baumstamm lehnen kann. Nur wenige Meter entfernt fällt ihr ein Sommerhut auf dem Waldboden ins Auge. Krampfhaft versucht sie, nach Erinnerungen zu kramen. Doch da ist nichts. Instinktiv greift sie nach ihrem Kopf. Und erschrickt. Das kann nicht sein. Vorsichtig tastet sie mit der Hand noch einmal über die Stirn, bis auf die Schädeldecke, als wolle sie jeden Zentimeter gewissenhaft vermessen. Diesmal zwingt sie sich, nicht zurückzuzucken, als sie die gesplitterten Knochen fühlt. Stattdessen fährt sie mit dem Zeigefinger tiefer in das Loch in ihrem Kopf, bis sie an ihr Gehirn stößt. Es fühlt sich warm und weich an. Ach du Heiliger, krächzt sie und kann noch immer nicht glauben, dass diese Stimme ihr gehört. Für Minuten verharrt sie in derselben Position, den Kopf leicht nach vorne gebeugt, den Blick ausdruckslos ins Nichts gerichtet. Was war hier geschehen? Ein Absturz mit Filmriss? War es das vielleicht gewesen? War sie so betrunken, dass sie nicht mehr wusste, wohin sie ging und zu welchem Zweck? Wenn dem so war, dann war das der Absturz des Jahrhunderts. Wie lange hatte sie hier gelegen und wie verdammt nochmal kommt dieses Loch in ihren Kopf, dass sie verdammt nochmal nicht im geringsten schmerzt? Es ist hell. Die Sonne steht hoch oben am Himmel und knallt auf die Erde. Sie spürt sie nicht. Weder spürt sie Hitze, noch kann sie ihren Schweiß riechen. Steht sie unter Schock? Verwirrt blickt sie um sich. Unendlich langsam malen die Gedanken in ihrem Kopf. Und dann fragt sie sich noch etwas anderes. Wem gehören die Schritte, die immer näher kommen? Die Schritte gehören Priscilla. Und Priscilla ist ein junges Mädchen und arbeitet als Praktikantin in der Zeitungsredaktion von Lorenz. Ist aber auch ein Mädchen, eine Person, die mit ihrem Leben nicht besonders zufrieden ist, ein typisches Mobbingopfer und die in den Wald gegangen ist, um eigentlich mit diesem Leben abzuschließen, bis sie auf die Frau trifft. Und wie das Zusammentreffen abläuft, kommt jetzt. Das Mädchen liegt unter ihr. Die Augen blicken starr in den Himmel. Zwischen den blutrot geschminkten Lippen dringt nur ein Röcheln hervor. Es ist kein schönes Gesicht. Ein Pickelgesicht. Eine Kraterlandschaft. Für sie ist es der reinste Foodporn. Genüsslich kostet sie die Haut des Mädchens wie ein Fünf-Sterne-Menü. Sie ist wie im Rausch. Sie sieht nur dieses Fleisch, lebendiges, zuckendes Fleisch. Sie verbeißt sich so sehr in ihrem Hals, dass ihr Blut bis an die Stämme der umstehenden Bäume spritzt. Als sie das Fleisch des Mädchens auf ihren Lippen spürt, durchkaut und herunterschluckt, fühlt es sich an wie ein Orgasmus, warm und gut. Glücksgefühle wabern durch ihren Körper. Ihr Gesicht ist vom Blut verschmiert wie eine Kriegsbemalung. Erschöpft lässt sie schließlich von ihrer Beute ab und sinkt auf einen Baumstumpf. Sie knabbert auf einem Stück Fleisch aus dem Körper des Mädchens herum und versucht, ihre Gedanken in Ordnung zu bringen. Noch begreift sie nicht, was mit ihr geschehen ist, was in sie gefahren ist. Zumindest ihr Verstand ist noch in Betrieb und hat nicht den Geist aufgegeben. Oder könnte ich sonst über all das nachdenken? Sie kann sprechen, wenngleich ihre Stimme klingt, als wäre sie mit einem Lötkolben bearbeitet worden. Sie kratzt sich den Kopf, indem die Informationen über die Zeit vor ihrem Erwachen wie von einer Festplatte gelöscht sind und sie auf den Werkstatus zurückversetzt worden ist. Sie weiß nicht, ob sie die verlorenen Dateien jemals wieder reparieren kann. Sicher ist sie immerhin, dass sie nicht mit einem so augenscheinlichen Hardware-Schaden durch die Gegend laufen möchte. Sie greift nach dem Sommerhut und bedeckt damit ihren eingeschlagenen Schädel. Da, ein Stöhnen. Direkt neben ihr. Ein verwunderter Blick zur Seite. Da, ein Zucken. Ein Rütteln des Körpers. Das Mädchen. Verwundert blickt sie auf den zuckenden Torso herab. Verwundert blinzelt er zurück. Sie tritt einen Schritt näher an das Mädchen heran, beugt sich zu ihr nieder. Ein bündel Mensch, das hilflos wie ein Neugeborenes auf der Erde kauert, mit seiner Situation hoffnungslos überfordert. Sieht wohl so aus, als wären wir nun zu zweit, knarzt sie und tätschelt den Kopf des Mädchens. Dann hilft sie ihr auf die Beine. Mehrmals knickt das Mädchen weg. Dann, als sie endlich fest auf den Beinen steht, gehen sie los. Sie voran, das Mädchen behäbig, mit unsicheren Schritten hinter ihr her. Weiter zwischen den Bäumen entlang, weiter der Stadt entgegen. Und wir begleiten die beiden noch auf den letzten Metern. Die Wolken sind wie Farbkleckse auf den Himmel getupft. Sie blickt nach oben, sieht die geriffelten Gebilde und ein Lächeln fliegt über ihr bleiches, blutunterlaufenes Gesicht. War ja früher auch schon aufgefallen, dass die Wolken in Form von Gehirnen über ihr schweben? Verärgert wird ihr bewusst, dass sie nicht das Geringste über sich weiß, über die Frau, als die sie in den Wald gegangen sein muss, bevor etwas mit ihr geschehen ist, an das sie sich nicht erinnern kann. Und das aus ihr einen wandelnden Leichnam gemacht hat. Ihre Kleider sind zweifellos die einer Frau, nicht die eines Bauerntrampels. Qualität angemessen, sicher keine Billigware. Durchaus individuell. Immerhin hat ich Geschmack, denkt sie. Anders als dieses Mädchen in ihrem schwarz gefärbten Kartoffelsack. Sie wirft einen Blick auf ihre Begleiterin, die stumm neben ihr hertrottet und stumpf nach vorne blickt. Fast fühlt sie Bedauern, dass sie sie so zugerichtet hat. Ihr Gesicht erinnert mehr an einen zerfetzten Teppich als an die Visage einer jungen Frau. Wer heißt du eigentlich? Fragt sie schließlich. Statt einer Antwort kommt aus ihrem Mund nur ein Stöhnen. Bleib mal stehen, fordert sie das Mädchen mit heiserer Stimme auf. Die lässt es geschehen, als die Frau in ihren Jackentaschen herumfummelt und schließlich die Brieftasche herausfischt. Nach kurzer Suche hat sie den Personalausweis gefunden. Priscilla, da haben dir deine Eltern aber einen Gefallen getan, krächzt sie. Das Mädchen stöhnt auf, als hätte jemand in einer offenen Wunde herumgestochert. Dann scheint es, als würde auch sie etwas fragen wollen. Wie ich heiße, willst du wissen? Ein zustimmendes Grunzen. Ratlos blickt die Frau sich um. Gerade an diese simple Frage hatte sie bislang keinen Gedanken verschwendet. Automatisch klopft sie ihre Taschen ab. Sie sind leer. Keine Brieftasche, keine Dokumente. Sie kratzt sich am Kopf, nimmt den Hut ab. Der einzige Anhaltspunkt klebt dort, als Adressetikett auf ihrer Hutkrempe. Hermas Weltenladen. Der Name ruft keine Erinnerung in ihr wach. Dennoch, immerhin ein Anhaltspunkt. Da macht sich ihre Begleiterin wieder mit einem Grunzen bemerkbar. Ich überlege ja, gibt sie genervt zurück, ohne sie dabei anzusehen. Wieder grunzen, diesmal dringender. Ja doch. Doch das Grunzen will nicht verstummen. Dann endlich sieht sie das Mädchen an, will sie eigentlich mit einem strafenden Blick zum Schweigen bringen, als sie ihre fuchtelnde Hand bemerkt, die direkt auf ihre Brust zeigt. Ach, so eine bist du? Das schlagt immer schön aus dem Kopf. Doch das Mädchen zeigt nur noch energischer auf ihr Dekolleté. Schließlich folgt die Frau ihrem Blick und bemerkt nun zum ersten Mal die Kette, die um ihren Hals hängt und an der ein Amulett in Herzform baumelt. Nun verstummt das Grunzen. Überrascht schaut die Frau zu Priscilla auf. Du bist schlauer, als du aussiehst, sagt sie, woraufhin das Mädchen ein Laut von sich gibt wie ein getretener Hund. Tut mir leid, ist mir nur so rausgerutscht, schiebt die Frau hinterher, während sie an dem Herzen herumfummelt, das an der Kette baumelt. Auf der Rückseite wird sie schließlich fündig. Ihre Finger streichen über den eingravierten Namen. Ich nehme an, du kannst mich Annabelle nennen. Und wer wissen möchte, wie es weitergeht, Sebastian Gartow, Tote wird man nicht los.
Einfach selber weiterlesen. Da gebe ich dir recht. Oh, das war so spannend. Hab mitgefiebert.
So soll es sein.
Und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es war jetzt doch nicht so gruselig, Gott sei Dank.
Nee, überhaupt nicht.
Magst du so ein bisschen über die Entstehung von deinem Buch erzählen? Also wie bist du auf diese Idee gekommen?
Also es ist so, dass ich verschiedene Buchprojekte geplant habe. Und diese Buchprojekte, ja, die haben sich immer so ein bisschen an Lebensabschnitten orientiert. Und so war es dann folgerichtig, dass ich auch ein Buch über die Lokaljournalistenzeit schreiben wollte. Und das habe ich erstmal als Lokalkrimi begonnen. Ich hatte so also eine Grundstory, habe angefangen zu schreiben, aber irgendwie so, weißt du, in der Mitte des Buches dachte ich mir, ey, nee, das ist irgendwie der 800. Lokalkrimi, das kannst du jetzt nicht bringen, weil selbst über mein Heimatdorf mit 800 Einwohnern, selbst darüber gibt es einen Krimi, der auch sehr gut gelungen ist. Naja, auf jeden Fall dachte ich, nee, das braucht jetzt wirklich nicht. Und einfach aus einer Laune heraus habe ich in der Mitte des Buches mal alle zu Zombies gemacht. Oder erst eine Figur und danach natürlich in der Folge alle weiteren. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann das ganze Buch nochmal von vorne geschrieben habe, unter der Prämisse, dass es halt ein Zombie-Roman wird. Genau, und es hat so viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich hoffe auch, dass der Spaß beim Lesen, beim Lesen rüberkommt und dass auch der oder die Leserin das so aufnehmen.
Erzähl uns doch mal, wie so dein Schreiballtag aussieht. Wo schreibst du? Hast du eine bestimmte Tageszeit oder hast du Rituale?
Mhm. Also ist ja so, ich bin ja voll berufstätig. Ich bin Vater, Ehemann. Also man muss dann seine Zeit natürlich schon einteilen, um da dieser Leidenschaft nachzugehen. Bei mir ist das so, wenn ich in einem Buchprojekt arbeite, dann versuche ich erstmal entweder jeden Freitagabend oder Samstag früh morgens jeweils ein Kapitel zu schreiben. Das muss nicht lang sein. Das kann einfach nur eine Seite sein, einfach nur, dass ich im Prozess drin bin, dass ich nicht zu lange Pausen habe. Und so kommen, das dauert natürlich seine Zeit, aber ich schreibe auch keine dicken Wälze. Ne? Also Tote wird man nicht los, hat 140 Seiten. Ich selber lese eigentlich nur Bücher unter 200 Seiten. Also das ist schon das, was ich auch gerne mag. Und wenn ich dann einmal eine erste Version fertig habe, dann warte ich einfach auf ein Wochenende, in dem ich mir sturmfrei habe. Weil das ist wichtig, ich kann nicht, also im Arbeitsalltag mit allem drum und dran kann ich nicht mich jetzt auf eine Story konzentrieren. Ich brauche da wirklich mal ein Wochenende, also ein Schreibwochenende für mich. Und dann sorge ich dafür, das sind jetzt keine richtigen Rituale, aber ich sorge dafür, dass mich nichts ablenkt. Also heißt, ich mache Wochenendeinkäufe, ich mache die Wohnung sauber. Also wirklich, dass auch im Hinterkopf nichts reinkommt und sagt, hier, du müsstest doch das und das noch machen. Sondern wirklich, ich sitze hier, das ist ein zugebauter Balkon. Ne? Der war schon zugebaut, als wir die Wohnung, als wir eingezogen sind, hat sich als Homeoffice schon lange bewährt und ist auch für mich meine kleine Schreibstube. Also es sind 3 Quadratmeter, aber ich habe einen Schreibtisch, ich habe einen Computer, mehr ist ja nicht nötig. Genau, und wenn dieses Schreibwochenende da ist, dann ziehe ich das auch durch. Also ich bin halt ein extremer Frühaufsteher. Heißt, ich kann auch 5 aufstehen und sofort starten. Mache das auch, meist so 2-3 Stunden lang. Dann gehe ich eine Runde, 2-3 Stunden, weiß ich, joggen oder Fahrrad fahren oder walken. Mache am Nachmittag noch meine Einheit und abends noch meine Einheit. Und so, also jetzt hat sich so herauskristallisiert, von der Idee bis zum bewerbungsfähigen Manuskript dauert es bei mir ungefähr ein Jahr. So war das jetzt bei den letzten Buchprojekten.
So, ich habe jetzt eine Frage an dich. Mhm. Die meisten mögen diese Frage nicht, aber ich stelle sie dir trotzdem. Vielleicht magst du sie ja.
Ja.
Wie würdest du dich selbst beschreiben?
Eigenartig. Also meine Frau meinte, ich wäre ein bisschen autistisch. Da bin ich nicht ganz sicher. Also ich habe das nie untersuchen lassen. Ich finde es ein bisschen übertrieben, aber ich gehöre schon zu den Leuten, ich sag mal, ich brauche jetzt nicht Gesellschaft, um glücklich zu sein. Ne? Also ich bin sehr glücklich über meine Familie, aber ich muss nicht immer Leute treffen. Also wenn wenn ich die Wahl habe, Buch, gutes Buch oder eine Party, ich glaube, ich weiß, wo ich dann sitze. Genau. Aber ich komme damit gut durch.
Wo finden wir dich denn bei Social Media?
Man findet mich bei Instagram vor allem, einfach unter Klarnamen Sebastian Gartow. Also ich mache es auf so, wie ich es in Ordnung finde. Also ich melde mich dann meistens Richtung Wochenende mit entweder Neuigkeiten, mit auch mal Gedanken zum Schreiben, zum Veröffentlichen, manchmal auch mit vielleicht etwas Neuigkeiten, die jetzt nicht so gut sind, was das Schreiben betrifft. Also es ist auch mal vorgekommen, dass man einen Buchvertrag hatte und dann wieder gelöst wurde aus wirtschaftlichen Gründen. Ne? Und da hat sich, seit ich jetzt bei Instagram aktiver bin als Autor, haben sich da auch sehr interessante Kontakte ergeben, sehr angenehme Kontakte, mit denen man sich auch außerhalb des Lesens und Schreibens mal austauscht. Eine Bloggerin hat mir sehr geholfen, in Thüringen eine Lesung zu organisieren, die in der kommenden Woche stattfindet. Genau, also wo man, also Instagram ist der Ort, wo man mich vor allem findet. Ich habe meine eigene Seite www.sebastiangartow.de. Da kann auch jeder noch etwas über mich, über mein Buch, über Stimmen zum Buch erfahren. Jeder kann Kontakt mit mir aufnehmen, überhaupt kein Problem. Wo ich nicht bin, also auf Facebook bin ich wirklich nur pro forma. Da gibt es einen Account, aber der verweist auch nur auf meine Seite. Also bei Facebook bin ich echt nur noch auf dem Papier quasi. Und das war's. Also Twitter habe ich immer gehasst. Also Twitter kommt überhaupt nicht in Frage. Und TikTok ist es auch nicht so mein Ding. Also Homepage www.sebastiangartow.de oder Instagram sebastiangartow. Freue ich mich gerne über Besuche, über Kommentare auch zu meinen Büchern oder zu Tote wird mir nicht los. Also man muss kein Blogger sein oder kein professioneller Blogger, auch wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat. Also ich freue mich über jede Meinung, weil es sind weitere Buchprojekte in Arbeit und Kritik, ob gut oder schlecht, die helfen natürlich auch, um das besser zu machen.
Da gebe ich dir recht. Das ist ganz wichtig. So, wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Hast du ein Taschenbuch, ein Hardcover-Buch oder ein E-Book?
Genau, es ist Tote wird man nicht los, gibt es als Taschenbuch, also Softcover und als E-Book. Man kann es kaufen bei, also am liebsten ist natürlich im Buchhandel bestellen. Ne? Ich meine, ich könnte auch sehr viele Bücher mir nach Hause liefern lassen, also ich gehe aber trotzdem immer lieber sehr gerne in meine örtliche Buchhandlung und warte da auch so 2-3 Tage, bis das Buch da ist. Bei Tote wird man nicht los, ist es so, es wird auf Demand-Verfahren gedruckt. Also es gibt da keine feste Auflage, sondern es wird bei Books on Demand gedruckt, wenn es bestellt wird. Also das ist eher die ökologische Variante, finde ich auch soweit okay. Dort kann es bestellt werden, also bod.de oder wie gesagt, vorzugsweise für mich im Buchhandel, bei BOD übrigens auch als E-Book. Ich selbst bin kein E-Book-Leser, ich habe es lieber in der Hand. Ja, also auf diese Weise kommt man ans Buch oder man kann es natürlich auch alternativ bei mir direkt anfragen. Also ich habe keinen Online-Shop, aber man kann mich natürlich anfragen. Dann gibt es natürlich auch ein signiertes, versandkostenfrei, plus ein kleines handgemachtes Goodie. Wer Instagram mal bei mir vorbeischaut, kann erahnen, was das sein wird. Und ich glaube, es ist recht unterhaltsam auch. Genau wie das ganze Buch. Es passt dann thematisch auch sehr gut zum Buch. 11 Euro kostet es. Genau.
Also ich habe ja auch dein Buch. Ich verrate natürlich nicht, was du gerade meintest. Ich habe das und ich finde es auch schön. Kannst nur empfehlen. Einfach mal bei dir vorbeischauen. Und ja, du hast mir auch ein Buch signiert.
Natürlich.
Ja, fand ich sehr schön. Es steht bei mir und ich werde es demnächst auch lesen. Also kauft sein Buch. Die Lesung war ja schon mega interessant. Nicht gruselig, sondern einfach nur spannend. So, und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. Was wünschst du dir von deinen Lesern?
Ich wünsche mir wirklich eine offene Feedback-Kultur. Wie ich es eben auch angesprochen habe, wirklich, man muss kein Literaturwissenschaftler sein, um ja einzuschätzen, ja, hat mir gut gefallen oder hat mir nicht gefallen. Und wenn es einem nicht gefallen hat, schreibt mir euch, was euch nicht gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne auch eine Mini-Rezension auf, ich sag mal, der bekannten Plattform. Genau, also gerne Kontakt aufnehmen, wenn ihr vielleicht auch eigene Fragen habt. Also ich bin kein Lektor. Ich kann auch keine Buchverträge vermitteln. Ich bin auch, wie gesagt, kein Agent. Aber wenn jemand Fragen zum Schreiben hat, zum Veröffentlichen und meint oder glaubt, ich könnte da vielleicht einen Tipp geben, einen Rat, dann natürlich auch. Ne? Ich bin völlig unkompliziert. Ich beiße nicht. Ich antworte, wenn mir geschrieben wird. Also gerne einfach melden, Kontakt @sebastiangartow.de ist die E-Mail, steht auch auf der Homepage oder auf Instagram, also keine Scheu, da mal vorbeizuschauen.
Genau, schreibt ihn einfach an. er antwortet und ich kann das alles nur bestätigen. Wir sind leider schon am Ende. Schade.
Ja, dann kann ich auch nur allen ein schönes Halloween wünschen. Wenn jemand in der kommenden Woche in Erfurt ist, am 5. November um 19 Uhr ist eine Lesung im Klärchen in Erfurt. Ich freue mich auch über Gäste. Und vor allem danke ich auch dir, Emilie, dass ich heute ein Buch heute vorstellen konnte.
Ja, sehr gern. Ich habe mich sehr drüber gefreut und danke dir natürlich auch. Und du bist immer herzlich willkommen. Vielleicht bald mit einem zweiten Buch.
Das liegt nicht an mir. Das ist das, was ich eben erwähnt habe. Es gab ja mal, also das Buch ist da. Es sind sogar zwei fertige Bücher da. Aber wie gesagt, wir wissen alle, wie die Zeiten gerade sind. Und das zweite Buch war unter Vertrag, wurde wieder gelöst. Und jetzt ist quasi wieder die auf Null zurück und die Verlagssuche wieder im Gange. Aber ist auf jeden Fall Material da. Ich gebe nicht auf, ich mache einfach weiter, ich bleibe dran. Und ich denke, wir werden uns sicher auch bei einer von deinen Lesebühnen bald wiedersehen.
Das denke ich auch. Und ich würde mich natürlich sehr freuen. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
Danke auch. Tschüss.
Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.